ganz als erstes, also früher, in einer anderen Zeit, da hätten wir jetzt vielleicht mal in eine Konkordanz geschaut oder in den kleinen Katechismus. Ich habe Advent im Internet eingegeben und dann kommt halt als erstes Wikipedia. Und deswegen müssen wir jetzt mit Wikipedia leben. Ich hätte auch weiterschauen können bis zu einem Katechismus. Aber eigentlich passt es ganz gut. Wikipedia sagt, Advent bezeichnet die Jahreszeit, in der die Christenheit sich auf das Fest der Geburt Jesu Christi, nämlich Weihnachten, vorbereitet. Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen. Das nochmal zum Advent, finde ich es jetzt so falsch nicht, auch wenn es aus Wikipedia ist und nicht von Luther oder so, wie jetzt ein echter Theologe das vielleicht gemacht hätte. Noch ein paar Gedanken am Anfang, bevor wir zu den Namen kommen. Habt ihr ja schon gemerkt, der Fokus ist auf den Namen heute. Noch ein paar Gedanken zum Anfang des Textes. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und am Anfang von dem Text ist die Finsternis. Am Anfang von meinem Erlebnis war es auch noch dunkel, aber da war die Finsternis jetzt halt nicht so umfassend. Ein bisschen vielleicht, schlechte Laune. Ich hätte mir irgendwie ein Sofa gewünscht und hatte nur einen Schreibtisch. Aber in unserem Leben gibt es natürlich schon immer wieder auch Finsternis. Persönliche Finsternis vielleicht, warum auch immer. Lebensumstände oder irgendwelche Fügungen. Die Situation im Beruf, die Situation daheim, in der Familie, andere Situationen. Vielleicht auch so eine gefühlte Abwesenheit von Gott im Leben, wo man sich denkt, habe ich schon mal mehr gespürt. Oder eine gefühlte echte Abwesenheit von Gott draußen in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz. Vielleicht sind es auch Sorgen und Zukunftsaussichten, die einem düster erscheinen, persönlich, dass man nicht weiß, wie es mit einem selber weitergeht. Oder vielleicht auch umfassender, dass man sich die Nachrichten anschaut und denkt, wo geht das alles hin? Ich glaube schon, dass wir unabhängig davon die Hintergründe von dem Text, habe jetzt leider nicht die Zeit, da noch tiefer einzusteigen, aber dass wir diese Finsternis schon auch auf uns beziehen dürfen. Auf die Finsternisse, die um uns herrschen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und ich kürze ab. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Das sind die Namen, von dem der da kommt. Und es ist natürlich ein großer Unterschied zu Vorname, Punkt, Nachname, @t-online oder zu Honey Bunny oder sonst irgendwas, weil das sind alles Namen, die man sich entweder selber ausgesucht hat, vielleicht haben gutmeinende Eltern wirklich versucht, im Idealfall einem einen Namen zu geben, der irgendwie gut für einen ist, der gut zu einem passt. Bei Fish and Chips kann man das jetzt vielleicht auch ausschließen. Ich weiß nicht. Ja, und auch der Indianername, der sagt, der mit dem Wolf tanzt oder krachende Faust oder irgend sowas, ist ja von anderen Menschen vergeben. Das sagt vielleicht ein bisschen was über das Wesen aus, aber jetzt diese Namen, Gott hält, Ewig Vater, Friedefürst, wunderbarer Ratgeber. Die sind echt von Gott gegeben. Und wenn Gott so einen Namen vergibt, dann kennt er umfassend das Wesen und weiß genau, was er über einen sagt. Gott hat oft in der Bibel Namen vergeben. Wir denken an Petrus oder an Abraham oder an Jakob. Und in dem Fall kriegt derjenige, der da kommen soll, der Angekündigte, eben diese Namen. Und trotzdem finde ich den Vergleich mit dem Indianer gar nicht so schlecht. Weil der Indianer, der hat so einen Namen, der sein Wesen beschreibt, haben wir ja gesagt. Die haben gesehen, der hüpft mit dem Wolf durch die Steppe und haben ihn der mit dem Wolftanz genannt. Und ein bisschen kann man die Namen schon vergleichen. Jetzt noch der Vollständigkeit halber, weil ich vorhin gesagt habe, 4 Wochen vor der Geburt und noch kein Name. Ist ja klar, dass wir uns darüber unterhalten. Weiß ich natürlich auch, wie Jesus eigentlich zu seinem Namen gekommen ist. Ich lese mal kurz, es geht um Josef. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, fürchte dich, schon wieder, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Schon wieder so ein Indianername. Wie ist der da kommt? Es ist Gott mit uns. Und den würde ich jetzt gern noch mit dazu nehmen, obwohl er nicht in unserem Text steht, weil es für mich so die Klammer vor den anderen Namen ist. Gott ist mit uns, und da habe ich sofort dran gedacht, das Wort war Fleisch. Ganz anders formuliert, aber eigentlich das Gleiche. Gott kommt zu uns in unsere kleine Welt, in unser Privatleben. Gott ist mit uns. Gott ist umfassend mit uns als alle Christen, und Gott ist umfassend mit Ihnen und mir, mit dir und mir. Ein Gott zum Anfassen. Und wenn man jetzt das Wort Fleisch noch ein bisschen weiter überlegt, dann ist das wirklich alles, was es so an menschlicher Niedrigkeit, Schwachheit und Hinfälligkeit gibt. Ja? Gott kommt zu uns. Ich weiß ja nicht, ob Sie noch das deutsche Sportfernsehen kennen. Das hatte mal den Slogan: Mittendrin statt nur dabei. Und dann hat man den Menschen gesehen, der in der Sportlerumkleidekabine mit am Urinal steht, mit den Fußballspielern. Ja? So ist Gott. Mittendrin statt nur dabei kommt er zu uns und macht damit die anderen Sachen eigentlich erst möglich. Den ersten Indianernamen Wunderrat oder wunderbarer Ratgeber. Ich habe den Eindruck, Ratgeber haben Konjunktur. Letzten Donnerstag, 18.30 Uhr, es klingelt an der Tür. Ich mache auf, die Vera hüpft mich um mich herum, und vor der Tür stehen zwei Polizisten. Genauer gesagt, zwei Streifenpolizisten. Und ich habe ehrlicherweise gleich gedacht, hat da einer ein Auto zerkratzt? Und müsste mich eigentlich bei meinem Sohn für den Gedanken entschuldigen. Die beiden netten Streifenpolizisten wollten mir nur einen Ratgeber überreichen, wie ich mich gegen Einbruch schützen kann. Oder ich fahre ja des Öfteren Zug beruflich, und ich glaube, die Bahnhofsbuchhandlung ist das umfassendste Sammelsurium außer dem Internet an Ratgebern. Da kann man Zeitschriften kaufen zu fast jedem Thema. Da findet man einen Ratgeber, wie man am besten reklamiert, wenn einem das Zeug nicht passt, was man sich schicken hat lassen. Man findet in der Survival-Zeitung, habe ich mal gesehen, wie braten Sie ein Wildschwein in der Wildnis, ja, über offenem Feuer, also wenn Sie mal Bedarf haben. Oder aber, es gibt sogar Zeitschriften, da findet man die beste ABC-Schutzmaske, wenn unsere Zivilisation mal irgendwie den Bach runtergeht. Also jede Menge Ratgeber. Und wenn Sie mal so einen richtig guten Ratgeber brauchen, dann schauen Sie mal Sonntagnachmittag, wenn kein Arzt offen hat, nach Fieber beim Kind oder so im Internet. Ja? Machen Sie es nett, wenn Sie keine Panik haben wollen. Ratgeber gibt es ganz schön viele in unserer Zeit. Aber die Frage ist so ein Ratgeber gemeint? Ist das der Ratgeber, den Gott sein möchte? Also ich glaube, unseren Glauben kann man nicht so wie einen 1:1-Ratgeber hernehmen. So spalte das Holz längs und leg's 5 Stück übereinander und brate dann ein Wildschwein oder wie auch immer. Ja, schreibe dies und die Reklamation wird Erfolg haben. Ist kein Kochbuch und ist auch keine Bastelanleitung. Und trotzdem glaube ich und weiß ich, dass Gottes Ratschläge in unserem Leben wirklich Relevanz haben. Da gibt es zum Beispiel die Führung, die einem vielleicht erst hinterher klar wird, wo man im Leben sieht, dass Gottes Rat wirklich ein guter Rat für sein Leben war. Es gibt noch umfassender eigentlich die ganze Weihnachtsgeschichte, der Advent, die ganze Rettungsgeschichte der Menschheit. Ist ja auch so ein wunderbarer Ratschluss eigentlich. Und ich denke zurück, wenn ich jetzt an so ein eigenes Erlebnis denke, an die Frage, ob ich den Job annehmen möchte, den ich gerade mache. Ich habe einen Anruf gekriegt, ich soll mir doch mal überlegen, ob ich das machen möchte. Und mein erster Reflex war: Nein. Und zwar groß geschrieben und fett: Nein. Und es war eine schwierige, super schwierige Zeit damals, aus anderen Gründen. Und auch da bin ich wieder früh um 5 mit dem Kaffee und Gott im Wohnzimmer gesessen und habe mir überlegt, soll ich es nicht vielleicht doch machen? Und ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Irgendwann war ich zu der Erkenntnis gelangt: Ja, auch wieder groß. Vielleicht nicht ganz so fett, aber ich habe gesagt: Ja, okay, das scheint mit Gott irgendwie in Ordnung zu sein. Fühlt sich gut an. Oder ich denke an Gottes Ratschluss in unserem Leben durch irgendeinen Vers, den wir mal bekommen haben, oder durch einen Satz in der Predigt oder durch einen Satz von einem Freund, von einem Mitbruder, wo wir Gottes Ratschluss so direkt an uns herangetragen wurde oder in unser Leben hinein gesprochen wurde. Und ich denke, wenn man jetzt Schluss machen würde und sagen würde, wir unterhalten uns jetzt nur noch darüber, wo wir im Leben Gottes wunderbaren Rat erfahren haben, vielleicht wüsste nicht jeder gleich was zu sagen, aber ich glaube, es gäbe viele, die was zu berichten hätten, wie in ihrem Leben dieser wunderbare Rat Gottes gewirkt hat. Noch so ein Unterschied zwischen dem menschlichen Ratgeber und dem wunderbaren Ratgeber Gottes. Der menschliche Ratgeber, da weiß man ja nie so genau. Fahren Sie mal Ihr Auto in die Kfz-Werkstatt und fragen, ob es nicht vielleicht noch was gibt, was man machen könnte. Dann gäbe es schon eine Liste wahrscheinlich. Oder wenn der Heizungsmonteur da ist. Oder. Und ich selber bin da ja auch nicht frei davon, wenn ich um Rat gefragt werde. Ist das dann wirklich immer 100% selbstlos oder ist da irgendwie auch oft eigenes Wollen mit drin oder eigene Gedanken? Der Rat Gottes, das ist ein echt unabhängiger Rat. Der hat keine krummen Hintergedanken, der will uns nicht auf den Leim führen. Das ist ein guter Rat für unser Leben. Der wunderbare Ratgeber ist in jedem Fall der richtige Ratgeber, um unser Leben in seine Hand zu legen. Und noch interessant am Rande, wenn man sich das anschaut, diesen Gesamtrat, wie die Welt quasi wieder gerettet wurde, dann ist der Anfang ist auch ein Rat. Nämlich ein Rat der Schlange an den Menschen. Probier doch mal den Apfel oder halt die Frucht. Ja, ihr werdet viel mehr wissen. Das wird toll sein. Und ja, das ist wahrscheinlich einer der Ratschläge, wo ich jetzt sage, der war nicht wirklich selbstlos oder ohne Hintergedanken. Aber spannend. Erst dieser Rat, ein ganz anderer Rat ist, ein dunkler Rat, sage ich jetzt mal. Und durch den wunderbaren Ratgeber kommt unsere Welt wieder in den grünen Bereich, sage ich mal. Zweite Indianername, Gottheld oder starker Gott. Klar, bei einem Held denkt man irgendwie, der Fuchsi hat schon mal über Superhelden eine Predigt gehalten, kann mich noch erinnern. Held, was ist denn ein Held? Mit unserem heutigen, also wir haben ein Weihnachtsbuch mit den Kindern, was wir lesen, da hat der Junge aus der Geschichte auch gleich schon rausgefunden, dieser Jesus, der da kommt, das muss ein Held sein. Aber wenn man das jetzt mal genau durchdenkt und sie jetzt mal das Jungscherwissen abschaltet und das Teenagerwissen abschaltet, das Gemeinschaftswissen abschaltet und sich überlegt, man hört zum ersten Mal, da kommt einer, der geht auf dem Wasser, der kann Krankheiten rückgängig machen, der kann sogar den Tod rückgängig machen, der stillt den Sturm. Wahnsinn, oder? Das ist ein echter Superheld. Nur oft hört man das nur so durch, ne? Weil das, ja, auch wenn man im Hauskreis irgendein Evangelium durchmacht, dann kommt irgendwann die 15. Heilung und man denkt sich, naja, ne, ist halt eine Heilung, aber ist ja eigentlich total krass. Und ganz am Schluss, der triumphale Sieg über die Auferstehung, weswegen er auch sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben. Das Einstiegslied war von Jochen Klepper, der hat auch mal gedichtet. Die Feier war zu bunt und heiter, mit der die Welt dein Fest begeht. Mach uns doch für die Nacht bereiter, in der dein Stern am Himmel steht. Und über deiner Krippe schon, zeig uns dein Kreuz, du Gottes Sohn. Also Weihnachten mit der Option weiterzuschauen, aufs Kreuz. Das normale Weihnachten ist am 27.12. vorbei. Dann wird das Papier zu den Containern gebracht und die Weihnachtsbäume werden in der Grünanlage entsorgt und dann kauft man Raketen ein und dann ist Weihnachten eigentlich abgehakt. Aber Weihnachten ist erst der Beginn dieses Prozesses und Willi hat letzte Woche vom Horizont gesprochen, am Horizont, hinter dem Horizont, am Horizont sieht man schon die Heldentat Jesu am Kreuz. Deswegen ist er der Gottheld, der starke Gott. Und noch was, dieser starke Gott, deswegen hat man ja am Anfang gesagt, Gott ist mit uns. Der Gott, der direkt bei uns ist, ist derselbe starke Gott. Das ist der Gott, der spricht und es wird, der quasi Schöpfermacht hat. Und der auch in unserem Leben, auch mit unseren Sorgen und Nöten, mit unserer Finsternis, so umgehen kann. Klar, das haben wir nicht so im Griff wie Popeye mit dem Spinat. Ja, der macht auch so, drückt die Dose zusammen und wird stark. So können wir natürlich nicht drüber verfügen. Vielleicht ist es deswegen auch der Fall, dass mir das oft nicht so präsent ist. Aber der Gott, mit dem ich durch meinen Alltag gehe, ist der Schöpfergott. Ist derjenige, der diese gesamte Macht und Gewalt hat. Dritter Indianername, Ewigvater. Ist vielleicht der schwierigste Name, weil Vater doch irgendwie alle anderen Namen, haben wir ja gesehen, auch Ratgeber ist irgendwie besetzt. Entweder aus dem Internet oder aus der Bahnhofsbuchhandlung. Vater ist natürlich besonders besetzt. Und es gibt vielleicht welche auch unter uns, die jetzt sagen, mit Vater haben sie ein bisschen ein Problem, weil Vater ist irgendwie einfach anders besetzt. Trotzdem verwendet Gott hier diesen Begriff ewig Vater. Und das Interessante ist, ich habe eine Stelle gefunden, da sagt die Bibel auch, eigentlich ist es andersrum. Wir denken ja, jetzt wir, ich, Mensch, denkt Vater, also realer Vater, Gott Vater. Und die Bibel sagt es andersrum, Gott ist der Vater, der eigentlich echte Vater und alle anderen Väter sind die Repliken. Und je nachdem, wie gut oder schlecht die sind, sind die halt. Aber der echte, einzige Vater ist Gott. Ein bisschen seltsam ist, dass hier Jesus oder der da kommt als Vater bezeichnet wird. Aber, scheinbar ist das doch nicht so schwierig, im Verhältnis zu Gott wird beschrieben, ist Jesus der Sohn, im Verhältnis zu uns hat er auch eine Vaterposition. Und ziemlich cool finde ich, wenn man die Entwicklung dieses Vaterbegriffs anschaut. Ich habe nachgelesen, habe ich nicht selber gezählt. Im Alten Testament kommt Vater 11-mal vor. Und zwar so im Sinne eines Landesvaters. Also so wie Markus Söder für uns oder vielleicht auch ein bisschen anders, war Vater im Alten Testament der Gott, der sich um das Wohl der Gesamtheit gekümmert hat. Und im Neuen Testament wird alles anders. Da lesen wir 155 Mal vom Vater. Und der Vater wird derjenige, dadurch, dass Jesus ihn im Vater unser für uns direkt ansprechbar macht, der wirklich uns nahe ist. Gott mit uns. Und er wird sogar noch näher, wenn man sich das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschaut, der da kommt und schmutzig ist und sich von seinem Vater losgesagt hat und eigentlich alles falsch gemacht hat. Und Gott umarmt ihn, der Vater umarmt ihn, küsst ihn. Vielleicht war da noch Schweinedreck irgendwo, aber keine Ahnung. Er umarmt ihn und er küsst ihn. So eine komplette Wandlung irgendwie vom Vaterbild. Der Ewigvater ist vielleicht wahrscheinlich der persönlichste Name in dieser Auflistung. Noch ein kurzer Fokus auf diesen Teil, ewig Vater. In der Vorbereitung musste ich dran denken und ich kann ehrlich nicht sagen, warum mir dieser Satz im Gedächtnis geblieben ist, aber irgendwann mal schon lange her, haben wir hier Gedenkstunde für den Hans Koch gemacht. Also schon, ich weiß gar nicht, wann das war. Jedenfalls kann ich mich noch erinnern, der Rainer hat gesagt, jetzt kann ich ihn nie mehr um den Rat fragen. Vielleicht, das ist jetzt meine Erklärung, ich war spätpubertierend und für mich war das ganz außergewöhnlich, dass überhaupt einer seinen Vater um Rat fragt oder so. Keine Ahnung, ne? Aber unsere irdischen Vaterbeziehungen sind endlich. Das war das Thema von letzter Woche mit dem Ewigkeitssonntag. Aber Gott ist unser Ewigvater. Noch ein interessanter Aspekt, der Heinz Schwarz hat sich letzte Woche mit mir unterhalten. Es ist immer gut, wenn man sich mit Leuten hier unterhält. Und hat gesagt, genieß es mit den Kindern, das hört so schnell auf. Das haben schon viele gesagt. Er hat dann noch gesagt, weil irgendwann sind die weg. Und immer in der Vorbereitung war für mich Ewigvater, das Ende war, wenn der Vater weg ist. Aber natürlich hast du vollkommen recht. Unsere Vater-Sohn-Beziehung ist auch deswegen endlich, weil die Kinder irgendwann weg sind. Im besten Fall modifiziert sie sich oder wird anders. Aber klar, Gott ist unser ewiger Vater. Letzter Name, Indianername, Friedefürst. Klar, Weihnachten, das Fest des Friedens. Aber welches Friedens denn eigentlich? Der Frieden, wenn ich alles geschafft habe, der Friede von in diesem Jahr wahrscheinlich 22. bis 26., wenn ich mal ein paar Tage nicht arbeiten muss. Der Friede, wenn ich endlich alles von Lego zusammengebaut habe und auch mal in der Ecke sitzen darf. Was ist denn der Weihnachtsfriede? Und das ist auch sowas, was so eher zu mir hergekommen ist, so als wunderbarer Rat, ohne dass ich es gesucht habe oder irgendwie in dem Moment damit gerechnet habe, habe ich in der Predigt ein Vers gehört aus dem Römerbrief, wo Paulus sagt, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Klar, Weihnachten Weihnachten, Friede mit Gott, aber das ist mir ganz selten präsent. Also in meinem Alltag, dass ich Frieden mit Gott habe, dass ich vielleicht Unfrieden haben könnte, wenn Jesus nicht da wäre. Das sind Gedanken, die sind einfach ganz schön weit weg. So weit weg, dass ich nicht selber drauf gekommen wäre, sondern dass ich sie erst in dem anderen Gottesdienst, in der Verslesung eigentlich irgendwie so hingeworfen gekriegt habe. Ich hätte über einen anderen Frieden geredet. Also über den rede ich jetzt auch noch. Weihnachten ist Friede mit Gott, aber Weihnachten oder Friede ist auch der Friede Gottes. Und da ist mir ein Vers ins Gedächtnis gekommen, den ich schon ganz oft gehört habe. Dass es ein Vers ist, wusste ich erst gar nicht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist eigentlich ein Vers aus Philipper 4, Vers 7. Und sagt uns, es gibt den Frieden Gottes, es gibt die Vernunft. Aber der Friede Gottes ist viel mehr wert. Und jetzt komme ich doch noch, weil ich vorhin ein bisschen mit Wikipedia gespielt habe, ich komme doch noch zu Luther. Luther sagt, die Vernunft weiß von keinem anderen Frieden als von dem, wenn das Böse aufhört. Klar, das ist der vernünftige Frieden. Kein Böses da, ich habe Frieden. Aber die von Gott Frieden haben, bleiben stark in Trübsal, begehren nicht den Frieden, den die Vernunft gibt, sondern stehen fest und erwarten innere Stärke durch den Glauben. Sie fragen nicht danach, ob das Übel kurz, lang, zeitlich oder ewig sei und denken und sorgen auch nicht, wie das Ende werden solle. Sie überlassen es Gott. Sie überlassen es Gott. Ganz schön krasse Worte, Herr Luther. Und ich frage mich da gleich an mich selber, wie ist es denn mit dem Frieden, wenn ich dann doch mal schlecht schlafe oder Gedanken nicht wegtrennen kann oder Dinge einfach nicht Gott überlassen kann, sondern ständig dran denken muss und meine eigenen Lösungswege suche. Wie ist es denn im Alltag, in den Wachphasen in der Nacht oder in den Nachrichten, wenn ich zusammenzucke und mir denke, was wird aus der Gesellschaft? Ich habe einen Versuch einer Antwort. Ich habe einen Lieblingspsalm, der ist mir auch mal so als wunderbarer Ratschluss so über den Weg gelaufen. Psalm 62, sei nur stille zu Gott, meine Seele. Und irgendwann, eigentlich auch ganz witzig, bin ich im Keller gesessen und wollte diesen Vers lesen, hatte im Keller aber nur eine alte Bibel meiner Frau. Und zwar eine Übersetzung nach Bruns. Habe ich noch nie drin gelesen, ist aber super spannend, weil der sagt, jetzt muss ich schauen, geborgen, Klammer auf, also friedlich, geborgen ist meine Seele nur, weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Da steckt viel Wahrheit drin, finde ich. Also auch wenn Luther immer schön ist, aber geborgen ist meine Seele nur, weil sie auf Gott ausgerichtet ist, das stimmt schon. Immer dann, wenn ich besonders wenig Zeit habe, besonders wenig Gelegenheit, wenn ich einfach irgendwie die Ausrichtung auf Gott vernachlässigen will oder muss, dann merke ich, dass mir auch diese Geborgenheit fehlt. Noch ein zweiter Aspekt. Aus dem Lied am Anfang, noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Wir leben einfach noch in einer kaputten Welt. Manchmal sind auch wir noch ein bisschen kaputt. Und deswegen wird es beides geben in unserem Leben. Diesen tiefen Frieden Gottes, den viele Christen schon beschrieben haben. Auch letzte Woche ist er ja angeklungen bei der Geli, was sie gemacht hat. Und den Unfrieden manchmal, wo die Vernunft siegt, wo man Angst hat, wo man schlaflos ist. Advent ist die Zeit, wo wir uns auch darauf freuen, dass irgendwann nur noch dieser Friede sein wird, der Weihnachten schon angefangen hat und der irgendwann vervollständigt wird. Noch mehr will ich jetzt über den Frieden gar nicht sagen, ist die neue Jahreslosung. Wird noch viel gesagt werden, auch vom Wilfried am 1. Januar. Jetzt muss ich mal schauen, weil ich denke, wir haben jetzt ein Lied. Wunderbarer Ratgeber, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Und das ist schon nach 6, aber einen ganz kleinen habe ich noch 2 Minuten. Weil ich vorhin die Klammer aufgemacht habe mit Gott ist mit uns, Gott ist bei uns in unserem Leben, Gott ist mir nah und nahe Gott geworden. Und ich habe noch einen Namen, auch wenn der nicht aus unserem Text ist, aber der kam mir auch so über den Weg und das finde ich ganz großartig eigentlich. Da bräuchte man jetzt viel mehr Zeit, um das richtig zu vergleichen, aber auch der Name stammt von dem Propheten, von einem ganz anderen Propheten, ganz andere Zeit. Johannes beschreibt in der Offenbarung im Kapitel 19, können Sie mal nachlesen, auch wie Jesus kommt. Aber natürlich eine ganz andere Ankunft. Jesus war ja schon da, Kind und so weiter ist abgehakt. Johannes beschreibt, Jesus kommt triumphierend auf einem weißen Pferd wieder. Und er hat einen Namen. Weiß ihn einer? Nee, oder? Er hat auch einen Indianernamen und der heißt Treu und Wahrhaftig. Und das ist für mich die Klammer zu. Weil alles, was wir gesagt haben, wunderbarer Ratgeber, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, Gott mit uns, wird am Ende der Zeit nochmal bestätigt, dadurch, dass es heißt, und es ist wirklich so, Gott ist treu und wahrhaftig. Und auch, wenn wir jetzt vielleicht noch in unserer Dunkelheit sitzen und das Ganze nur andeutungsweise als Stern sehen, wird sich ganz am Schluss herausstellen, jawohl, es war so. Der ist treu und wahrhaftig, er ist ein ewiger Vater, er ist ein Friedefürst, ein starker Gott und ein wunderbarer Ratgeber. In dem Sinn wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Hoffe, dass Sie vielleicht auch ein bisschen dazu kommen, Ihre Seele auf Gott auszurichten. Ich wünsche es mir immer und es ist dann doch super schwierig, weil der Advent einfach so kurz ist und mit Weihnachten endet. Das ist einfach jedes Jahr so. Und irgendwann braucht man dann auch noch Geschenke und sowas. Ich wünsche Ihnen trotzdem eine gesegnete Adventszeit. Ich möchte noch das Vaterunser mit Ihnen beten und den Segen sprechen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen.